Und wenn das in der Berufswelt nicht endlich ankommt, dass der Mitarbeiter, den ich habe, ein Mensch ist und keine Maschine, das heißt auch Gefühle hat, Bedürfnisse hat, die er natürlich in einem professionellen Umfeld auch lernen muss, sozusagen ein Stück weit zu regulieren, aber immer noch ein Mensch ist, der nicht nur funktionieren kann, dann rauben wir diesem Menschen langfristig betrachtet seine Leistungsfähigkeit. Selbstfürsorge hat ja sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und wir sind viel besser darin, für andere zu sorgen, für andere die Verantwortung zu übernehmen, ob das meine Rolle in einem Unternehmen ist, ja, oder meine Rolle in der Partnerschaft oder meine Rolle als Mutter, ja, oder als Tochter oder in der Freundschaft. Ich bin da viel besser darin, für andere Verantwortung zu übernehmen und für andere zu sorgen als für mich selbst. Aber letztendlich ist es ja nichts anderes. Und Selbstfürsorge ist genau das.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ja, mein Name ist Nassim Röhrig-Mufidian. Ich bin Psychotherapeutin und bin die Leiterin von Forum für Essstörungen in Wiesbaden. Wir sind auf Essstörungen spezialisiert und behandeln ja, Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Patienten mit allen möglichen typischen und atypischen Essstörungen. Und ja, heute soll es ja um das Thema Emotionen und Bedürfnisse gehen und vor allem im Arbeitskontext und wie man ja die funktionalen von dysfunktionalen Gefühlen unterscheiden kann, ne?
Ja, genau. Vielen Dank, dass du da bist. Und genau das ist ein für uns sehr spannendes Thema. Wo fängt die Pathologie an und wo hört quasi das agile Coaching auf, beziehungsweise auch die Führung? Wo kann man quasi mit Emotionen und mit Bedürfnissen gut arbeiten und wo gibt es aber auch mindestens mal eine Sensibilität, die hergestellt sein muss, wo eine Strategie der Bedürfnisbefriedigung vielleicht zum einen für einen kranken Menschen wie auch für das Umfeld dann ja mindestens mal einen Einfluss nehmen kann. Also wir haben mal einen ganz anderen Angang als sonst, weil sonst haben wir ganz oft die Bedürfnisbefriedigung ist sehr wichtig und die Emotionen sagen uns, dass wir Bedürfnisse haben und wir müssen herausfinden, welche Bedürfnisse das sind. Und jetzt haben wir mal eine Folge gewählt, wo wir uns quasi selbstkritisch hinterfragen, wie viel Bedürfnisbefriedigung ist gesund?
Wobei man die Frage ja gar nicht so beantworten kann, ne? Ich glaube, es ist wichtig, sich darauf zu einigen, dass es ja keine ungesunden Gefühle gibt oder ungesunden Bedürfnisse gibt, ne? Und ab wann würde man sagen, so viel Bedürfnisbefriedigung ist gesund und wo hört das auf? Also wo wird das krankhaft? Das ist halt schon ein ziemlich komplexes Thema. Deswegen ist es total sinnvoll, auch da einfach mal darüber zu diskutieren und auch zu gucken, wie kann man sich das auch individuell angucken. Wen habe ich da vor mir? Worum geht es da? Wie wirkt sich das auf die Person aus? Wie wirkt sich das auf mein Gegenüber aus? Ja, aber also es gibt keine ungesunden Gefühle oder ungesunden Bedürfnisse.
Das ist schon mal schön, dass du das quasi so herausstellst, weil wenn ich jetzt tatsächlich, du hast ja gesagt, deine Klientel ist in der Regel essgestört, dann hätte ich mindestens mal ein paar Personen im Kopf, die sich selber für sich ungesund ernähren oder gar nicht ernähren, und das dann eben in eine krankhafte Richtung geht. Könntest du uns darüber was erzählen, wo du sagst, die Gefühle sind nicht ungesund und gleichzeitig erlebe ich gerade bei dieser Personengruppe, die diese Krankheit hat, dass sie in meiner Welt mit sich ungesund umgeht? Vielleicht kannst du das nochmal relativieren.
Also wenn wir jetzt mal bei anorektischen Patientinnen bleiben, ne, da ist es ja in der Regel so, dass wir es mit Patientinnen zu tun haben, die von Haus aus ziemlich leistungsorientiert sind, für sie Kontrolle besonders wichtig ist. Und Kontrolle ist ja ein Grundbedürfnis, das haben wir ja alle. Und wir wollen ja immer das Gefühl haben, unseren Körper kontrollieren zu können, unser Leben kontrollieren zu können, unsere Arbeit kontrollieren zu können. Also das ist ja jetzt erstmal ein Grundbedürfnis, das alle Menschen haben. Und auch dieser Perfektionismus oder diese Leistungsorientierung, die viele anorektische Patientinnen mitbringen, ist ja auch etwas, was ja auch nicht kranke Menschen kennen. Ja, ich möchte das, was ich mache, gut machen. Ich möchte dafür anerkannt werden. Ich möchte dafür Wertschätzung erhalten. Also auch das ist ja, das hat ja nichts Krankhaftes. Aber also krankhaft wird es ja, wenn diese Bedürfnisse, die völlig berechtigt sind und natürlich sind, durch dysfunktionale Bewältigungsstrategien erfüllt werden. Also, ne, bleiben wir jetzt bei den Bedürfnissen Kontrolle oder Autonomie und Selbstwerterhöhung, ja? Dann kann ich lernen, diese Bedürfnisse auf einer funktionalen, auf einer gesunden, auf einer funktionalen Ebene zu erfüllen, indem ich am besten mehrere Säulen in meinem Leben habe, über die ich sozusagen Kontrolle erfahre oder Lob und Anerkennung erfahre. Ja, ich kann mich sozial engagieren, ich kann mich sportlich betätigen, ich kann ja beruflich etwas tun, was mich erfüllt. Ich kann Beziehungen führen, Beziehungen leben, die mich erfüllen, und, und. Wenn ich aber aufgrund, und jetzt wird das so ein bisschen biografisch, ne, weil natürlich psychische Erkrankungen vor allem durch Prägungen in der Kindheit und in der Jugend entstehen. Wenn ich aber eine Frau habe, wir bleiben jetzt mal bei Frauen, weil die meisten Patientinnen eben weiblich sind, die wir in der Praxis behandeln. Wenn diese Frau oder dieses junge Mädchen so geprägt worden ist, dass sie vor allem durch Leistung Anerkennung erhält. Und nur durch Perfektionismus Anerkennung erhält, dann lernt sie praktisch, dass Leistung und Perfektionismus die einzige Strategie ist, die ihr hilft, ihr Selbstwertbedürfnis zu erfüllen. Ja, und wenn dann noch Kontrollverlust hinzukommt, also wenn ich zum Beispiel in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem mir ständig vorgegeben wurde, wie ich mein Leben zu leben habe, wenn ich, also ne, wenn mein Autonomiebedürfnis nicht ausreichend erfüllt worden ist, wenn es viel zu viele Vorgaben gab und ich mich sozusagen gar nicht frei entfalten konnte, dann ist das ja ein Bedürfnis, was nicht ausreichend erfüllt worden ist in meiner Kindheit. Und auch das ist ja eine Prägung. Und dann, und das in Kombination, also sagen wir mal, mangelnde Autonomieentwicklung gepaart mit, ich wurde ständig nur über Leistung definiert und ich wurde nur über Perfektionismus belohnt, ja, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich eine Kombination, die dann in einer Gesellschaft, in der wir leben, ja, wo wir bestimmte Schönheitsideale haben, das Thema Essen und Figur und Gewicht total wichtig wird für die Person. Und sie kann sozusagen diese Strategie, die sie in der Kindheit gelernt hat, in dieser Erkrankung gut ausleben. Ja, also das heißt, durch das Hungern, bekomme ich Kontrolle über meinen Körper. Ich kann mein Körpergewicht kontrollieren. Ich kann, ich mache sogar die Erfahrung, dass meine Umgebung überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Ich alleine bestimme. Da können sich meine Eltern querstellen, da kann sich die Therapeutin querstellen, da kann sich mein Partner querstellen. Ich alleine entscheide darüber. Also das ist ja ein total großes Autonomieerleben in dem Moment, ne? Und wenn ich ein striktes Essverhalten habe, wenn ich mir bestimmte Lebensmittel verbiete, es hat ja auch sehr viel mit Disziplin zu tun, ne? Dann kann ich auch da meinen Perfektionismus, meine Genauigkeit, meine Disziplin richtig ausleben. Und dann, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber dann wird es krankhaft. Das heißt, die Bedürfnisse, die dahinter stecken, können ja gar nicht krankhaft sein, aber der Weg, wie ich diese Bedürfnisse erfülle, ja, sind so dysfunktional, dass es dann einen pathologischen Wert hat.
Wenn ich dir so zuhöre, die Sachen, die du gerade beschrieben hast, also Autonomie ausleben, die Kontrolle über etwas behalten, sehr genau arbeiten, sehr diszipliniert arbeiten, das sind ja, wenn ich jetzt so von 3 Schritte zurückgetreten drauf gucke, schon irgendwo auch Tugenden, die wir auch hochheben in unserer Gesellschaft, oder? Wo wir sagen, so ja, diszipliniert sein und leistungsorientiert, also auch in unserer Arbeitswelt sind das ja eigentlich sehr positiv besetzte Dinge, ne?
Absolut. Es wird aber, wenn wir da kein Gegengewicht dazu haben, ne? Also wenn wir keinen Ausgleich dazu haben, dann geraten wir in eine Schieflage. Und das ist das, was es sozusagen so krankhaft macht. Also leistungsorientiert sein ist nichts Schlechtes. Aber wenn ich zum Beispiel gar nicht mehr in der Lage bin, gut für mich zu sorgen, auf dieser psychologischen Ebene, also das heißt, wenn ich mir nicht erlaube, ausreichend Pausen einzulegen oder rechtzeitig ins Bett zu gehen, damit ich genug Schlaf bekomme oder ausreichend zu essen, damit mein Körper gut versorgt ist, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und das ist das Problem. Ja, also krankhaft, also wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen, dann haben wir es oft mit einem Ungleichgewicht zu tun. Ja, bei einem Depressiven zum Beispiel ist es ja so, oder wenn wir jetzt im beruflichen Kontext über Burnout sprechen, ja, das sind ja meistens Menschen, die sehr lange sehr belastbar waren, sehr lange sehr viel Leistung erbracht haben, ja, aber dazu kein Gleichgewicht hatten, dazu keinen Ausgleich hatten. Ja, wir brauchen immer beide Pole sozusagen. Und das ist eher das Problem.
Was wäre denn jetzt in dem Falle? Also es kommt mir tatsächlich auch bekannt vor, ne, dass man jetzt quasi diese Strategien hat, dass man dann eben gerne viel arbeitet oder dass man gerne Erfolg hat. Und was wären denn solche Ausgleiche für dich? Oder wo würdest du denn sagen, ab wann, was heißt, ist die Gefahr oder besteht die Gefahr, dass es eben in eine falsche Richtung oder in eine Dysfunktionalität geht? Du sagst immer schön dysfunktional. Eben, ich habe ungesund gesagt tatsächlich, meinte aber dysfunktional. Aber wo würdest du sagen, da, wenn ich jetzt auf mich selber gucke, wo müssten bei mir Punkte ansetzen, wo ich mal innehalte und sage, ist das jetzt noch gut?
Also im ersten Schritt muss ich mich gut kennen. Ja, also im ersten Schritt würde ich immer so das Thema Achtsamkeit, ne, Blick nach innen richten, gucken, wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Eigenschaften? Was habe ich für Stärken? Was habe ich für Schwächen? Also so ein bisschen Richtung Selbstakzeptanz auch. Also wo sind auch meine Grenzen? Ja. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Werkzeuge genau dafür, für das, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich dieses Werkzeug nicht habe, also wenn ich mich selbst nicht gut kenne, wenn ich meine Grenzen nicht gut kenne, wenn ich meine Stärken nicht gut kenne, wenn ich meine Schwächen nicht gut kenne, dann besteht das Risiko, dass ich einfach ja, losfahre in einem Auto ohne Tacho. Anzeige und gar nicht weiß, wann muss ich Kühlwasser nachfüllen, wann muss ich tanken, wann muss ich Öl nachfüllen und wundere mich, dass ich irgendwann stehen bleibe mitten auf der Autobahn, ja, weil ich nicht rechtzeitig die Signale meines Körpers oder die Signale meiner Psyche nicht rechtzeitig erkannt habe. Ja. Also so diese Selbstakzeptanz, Blick nach innen ist so das Allerwichtigste. Und im zweiten Schritt geht es auch darum, diese ernst zu nehmen, weil wir haben viele Patienten, die sagen, ich habe schon gemerkt, dass mir das alles zu viel wurde. Ich habe das schon wahrgenommen, weil der menschliche Körper signalisiert ja rechtzeitig, was gut und was nicht gut ist für mich. Ja, also wir leben ja, ich bezeichne den menschlichen Körper als eine perfekte Maschine, die gar nicht viel braucht, um gut funktionieren zu können. Das heißt, diese Maschine sendet mir ja rechtzeitig die richtigen Signale, nur ich nehme sie nicht ernst. Ich mache einfach weiter, weil ich denke, ach ja, keine Ahnung, ich habe jetzt schon seit Wochen irgendwie einen gestörten Schlaf oder mein Appetit hat sich verändert oder mein Libido hat sich verändert oder ich kann mich irgendwie nicht mehr so richtig konzentrieren oder bin irgendwie in letzter Zeit so oft gereizt, aber das wird schon. Und machen dann einfach weiter und ignorieren diese Signale. Ja, also im ersten Schritt ist es wichtig, sich selbst gut zu kennen und im zweiten Schritt ist es wichtig, das, was mein Körper oder meine Psyche mir signalisieren, auch ernst zu nehmen und nicht so drüber hinwegzugehen.
Ich habe es gerade irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass du differenzierst zwischen ich und meinem Körper.
Ja.
Also auf der einen Seite sagst du, okay, ich, also als wenn ich so neben mir stehe. Also mein Körper signalisiert irgendwas, aber ich nehme das gar nicht ernst.
Ja, weil ich ja sehr stark mit meinem Bewusstsein involviert bin. Und mein Bewusstsein will oft was anderes als das, was meine Psyche jetzt brauchen würde oder mein Körper jetzt brauchen würde. Mein Bewusstsein ist ja sehr stark davon geprägt, zum Beispiel, wie mein Wertesystem aufgebaut ist. Was habe ich für Werte? Was habe ich für Glaubenssätze? Was habe ich für Ansprüche an mich selbst? Ne? Welche Erwartungen habe ich? All das gehört ja zu meinem Bewusstsein dazu. Meinem Körper ist es egal, was ich für Glaubenssätze habe. Meinem Körper ist es egal, was ich für ein Wertesystem habe. Wenn mein Körper müde ist, ja, ein einfaches Beispiel, dann ist mein Körper müde, weil er sehr viel geleistet hat, kognitiv oder körperlich, und jetzt eine Pause davon braucht. Völlig unabhängig davon, was mein Bewusstsein, zum Beispiel mit meinen Glaubenssätzen, sagt, wie zum Beispiel, du musst noch mehr leisten, sonst bist du nicht wertvoll genug. Deswegen ist diese Unterscheidung schon auch wichtig, ja.
Hast du ja eben gesagt, dass beispielsweise so gewisse Krankheiten ja gewisse Symptome haben. Also da ist ja eine, also diese Dysfunktionalität würde ja beispielsweise, wenn wir jetzt von einem anorektischen Menschen sprechen, hast du gesagt, oft sind die sehr leistungsorientiert. Oder der Tim hat dann auch gesagt, ne, Buch, das ist ja eigentlich so im Berufskontext sind das ja gern gesehene Attribute, die so ein Mensch mitbringen kann. Und da gibt es natürlich ja auch diese Attribute, die auch gesunde Personen mitbringen und eben Menschen, die das quasi dysfunktional behandeln. Wie würdest du sagen, kann man das voneinander unterscheiden?
Also ich würde auch da sagen, wenn es kein Ausgleich gibt. Also ein Mensch, der eine gute Selbstfürsorge hat, kennt auch seine Grenzen. Und gerade im beruflichen Kontext ist es ja so, dass wir funktionieren müssen. Ja, es wird ja sehr stark darauf geguckt, dass der Mitarbeiter seine Funktion erfüllt auf dieser Stelle. Ja, der muss irgendwie eine gewisse Leistung erbringen, er muss auf seine Zahlen kommen oder wie auch immer. Auch ich als Psychotherapeutin muss ja in meinem Job, ja, wenn ich vor meinen Patienten sitze, funktionieren in dem Moment. Und Wenn man aber gerade im beruflichen Kontext diese andere Seite völlig ignoriert und außer Acht lässt, dass ein Mensch nicht nur funktionieren kann, sondern auch bestimmte Grenzen hat und bestimmte Bedürfnisse hat, und eben nicht immer in der Lage ist, Leistung zu erbringen. Wenn wir das ignorieren, dann behandeln wir diesen Menschen wie eine Maschine und haben auch entsprechend die und stellen auch entsprechend die Anforderungen an diesen Menschen. Und dieser Mensch ist dann mit dieser Anforderung konfrontiert und hat nicht die Erlaubnis, auch mal zurückzutreten. Und das ist ja das, was letztendlich Burnout zum Beispiel verursacht oder Depression verursacht oder Essstörung verursacht oder. Und wenn das in der Berufswelt nicht endlich ankommt, dass der Mitarbeiter, den ich habe, ein Mensch ist und keine Maschine, das heißt auch Gefühle hat, Bedürfnisse hat, die er natürlich in einem professionellen Umfeld auch lernen muss, sozusagen ein Stück weit zu regulieren, aber immer noch ein Mensch ist, der nicht nur funktionieren kann, dann rauben wir diesem Menschen langfristig betrachtet seine Leistungsfähigkeit. Denn viele wissenschaftliche Studien zeigen ja, dass wenn Menschen gut sind in der Selbstfürsorge, länger und viel mehr Leistung erbringen können als Menschen, die nur Leistung erbringen und die Selbstfürsorge missachten. Die können immer nur kurzfristig gute Leistung erbringen, aber langfristig ist der Energietopf leer. Und das sind die, die dann in eine Depression zum Beispiel oder in Burnout landen.
Jetzt hast du ganz häufig schon das Wort Selbstfürsorge benutzt, ne? Also das, wenn ich so als Wort höre, dann ist es ja selbst für mich sorgen, sozusagen, ne? Das heißt, ich muss ja dann für mich auch erstmal herausfinden, dass, wie ich bisher für mich gesorgt habe, vielleicht gar nicht unbedingt gut war, ne?
Ganz
Oder
genau.
nicht funktional war, ne? Ich würde gerne das noch mal ein bisschen besser verstehen. Du sagtest eben, das hat ganz viel mit Prägungen zu tun, mit Werte, Konstrukten. Die kommen ja irgendwo aus meinem Umfeld, ne? Also wenn ich auf die Welt komme, dann habe ich ja nicht per se irgendwie ein Wertekonstrukt, sondern das wird mir ja dann irgendwie mitgegeben durch meine Familie oder Umfeld, wo auch immer und wie auch immer ich aufwachse, ne? Wie komme ich denn gut in diese Selbstreflexion rein, um da überhaupt, ich sag mal, über mich selbst, über mein eigenes Bewusstsein hinwegsehen zu können, um zu verstehen, bin ich da überhaupt gerade funktional unterwegs oder ist es dysfunktional?
Eine Frage, die ich immer meinen Patienten stelle, wenn sie nicht wissen, wie sie gut für sich sorgen können, ist, was würden Sie einem Menschen sagen, der Ihnen besonders am Herzen liegt? Was würdest du einer guten Freundin sagen? Ja, wie würdest du eine gute Freundin jetzt behandeln? Oder das muss ja nicht mal eine Freundin sein, das kann einfach ein Mensch sein, der dir besonders stark am Herzen liegt. Das kann dein Kind sein, das kann dein Partner sein, das kann deine Mutter sein oder dein Vater. Wie würdest du denn diesen Menschen behandeln? Und erstaunlicherweise wissen sie sofort, wie sie diesen Menschen behandeln würden, was sie diesen Menschen sagen würden. Denn Selbstfürsorge hat ja sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und wir sind viel besser darin, für andere zu sorgen, für andere die Verantwortung zu übernehmen, ob das meine Rolle in einem Unternehmen ist, ja, oder meine Rolle in der Partnerschaft oder meine Rolle als Mutter, ja, oder als Tochter oder in der Freundschaft. Ich bin da viel besser darin, für andere Verantwortung zu übernehmen und für andere zu sorgen als für mich selbst. Aber letztendlich ist es ja nichts anderes. Und Selbstfürsorge ist genau das. Was würde ich einer Freundin sagen, die sagt, ich arbeite gerade schon seit 8 Stunden an einem Projekt und ich kann nicht mehr klar denken? Dann würde ich dieser Freundin sofort sagen, hör auf damit. Ja, mach jetzt eine Pause, leg dich hin oder geh spazieren. Aber mir selbst würde ich das, wenn ich zu perfektionistisch veranlagt bin, also diese Selbstfürsorge nicht habe, würde ich mir das vielleicht überhaupt nicht erlauben. Und der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, Tim, ist ja, das hat ja alles mit Prägungen zu tun. Ja? Und genau das ist es. Wenn ich gelernt habe, dass Leistung viel wichtiger ist, als auf den eigenen Körper zu hören, dann werde ich in dem Moment die Signale meines Körpers ignorieren und nach diesem Glaubenssatz, nach dieser Prägung agieren. Das würde ich einer Freundin aber niemals sagen. Ich würde meiner Freundin nie sagen, stell dich doch nicht so an, reiß dich mal ein bisschen zusammen und schaff noch 3 Stunden.
Ja,
Oder?
das hast du jetzt so schön plakativ gesagt. Also ich ertappe mich ja selber mit mir. Ne? Natürlich würde ich das nicht tun. Ne? Aber mir
Ja,
selber
genau.
gegenüber durchaus, auf jeden Fall. Ne? Und dieses, ne, stelle ich nicht so an und jetzt aber noch mal ein bisschen länger, ne, und leiste mal bitte das Doppelte, damit du gleichwertig bist. Das sind ja genau die Dinge, die würden dir auch nicht zu einer Freundin oder zu einem Menschen, der dir am Herzen liegt, einfallen.
Warum nicht? Ist ja jetzt die Frage. Warum würdest du das niemals deiner besten Freundin oder deinem Kind im besten Fall ja, sagen? Warum nicht?
Weil die Person für mich im puren Sein schon einen so hohen Wert hat, dass sie nichts dafür tun muss, damit ich sie mag. Und das finde
Genau
ich
das.
gerade sehr, sehr, sehr spannend, generell,
Genau
ja.
das. Und diese Grundhaltung, das ist die Selbstfürsorge, gepaart mit aktiver Handlung. Also Eigenverantwortung hat ja auch sehr viel mit aktiver Handlung zu tun. Was tue ich für mich selbst, damit es mir besser geht? Und viele Patienten sagen dann, na ja, aber das wäre doch total egoistisch, wenn ich nur noch das mache, was für mich gut ist. Ja? Aber da sind wir wieder bei dem Thema Schieflage. Also wenn ich nur noch das mache, worauf ich jetzt gerade irgendwie Lust habe, dann ist das genauso ungesund, wie wenn ich ständig nur noch wie eine Maschine nach diesen Anforderungen lebe. Die Mischung, also die Dosis macht da immer das Gift, ne? Und die Mischung aus diesen beiden Punkten, also ich kann gut für mich sorgen, ich weiß, wann gut ist, ich weiß, wann ich zum Beispiel eine Pause machen muss, gepaart mit, natürlich muss ich auch irgendwie funktionieren und natürlich muss ich auch eine gewisse Leistung erbringen. Ja, also das zusammen ergibt eine gute Selbstfürsorge, wenn wir nochmal zu diesem, auf dieses Wort zurückkommen.
Wie kann ich denn so eine, so ein Wertekonstrukt, so eine Prägung, die ich mitbringe, die ja nur einfach ein Teil von mir ist, ne, weil ich sie einfach so mitgenommen habe, mitgegeben bekommen habe, wie auch immer man das sieht, wie kann ich sowas wieder gut verlernen? Weil ich habe es ja irgendwann mal gelernt. Ich müsste es jetzt ja quasi verlernen, ne?
Ja, das ist nicht einfach, weil dein gesamtes System funktioniert ja danach. Das heißt, du hast diese Prägung und diese Prägung sagt dir, was richtig und was falsch ist, obwohl das in der Realität gar nicht so ist. Aber die Prägung sagt dir, das ist richtig und das ist falsch. Nach 8 Stunden Pause machen ist falsch. Ja, nach 8 Stunden sich zusammenzureißen und weiterzumachen, ist richtig. Das sagt mir meine Prägung. Wenn ich jetzt anfange, das zu korrigieren, also diesen Glaubenssatz zu korrigieren, dann werde ich mich erstmal schlecht fühlen, ja, weil ich mache ja etwas, was gegen mein Wertesystem spricht. Ja, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel selbstfürsorglicher mit mir zu sein, dann wird sich das erstmal schlecht anfühlen. Ich mache etwas, was richtig ist, es fühlt sich aber falsch an. Und ich mache etwas, was falsch ist, und das fühlt sich aber richtig an. Kurz- und mittelfristig zwar, langfristig wird auch das sich nicht gut anfühlen, weil ich ja dann irgendwie irgendwann krank werde. Aber deswegen ist es so schwer, da rauszukommen, weil das, was richtig wäre, fühlt sich falsch an. Und über diesen Punkt muss ich so drüber gehen, ja. Ich muss diese Hürde irgendwie überstehen. Und da hilft mir, oder da kann ich mich auf meinen logischen Menschenverstand verlassen. Auf mein Gefühl kann ich mich in dem Moment nicht verlassen, weil mein Gefühl noch, sagen wir mal, nach diesem Wertesystem funktioniert, nach diesem alten Wertesystem funktioniert. Und mein logischer Menschenverstand weiß aber ganz genau, was jetzt eigentlich gut für mich wäre, weil sonst würden wir ja diese Frage, was würdest du deiner Freundin empfehlen, ja gar nicht beantworten. Aber wir können alle diese Frage richtig beantworten. Selbst meine Patienten, die schwer krank sind, können diese Frage sehr intuitiv, sehr schnell beantworten. Das ist mein klarer Menschenverstand. Das ist der gesunde Anteil in mir. Darauf kann ich mich verlassen, und fange an, sozusagen, mein Verhalten darauf aufzubauen, auch wenn sich mein Gefühl noch nicht sozusagen anpasst. Gefühle passen sich übrigens immer als letztes an. Also am einfachsten ist es, mein Verhalten zu verändern. Dann passen sich meine Glaubenssätze an. Die korrigieren sich mit der Zeit. Und zum Schluss kommen auch endlich die Gefühle an. Das heißt, irgendwann fühlt sich das, was ich richtigerweise tue, auch richtig an. Aber das dauert. Ja, wie lange es dauert, das ist sehr individuell. Kommt darauf an, wie verfestigt diese Prägungen, diese alten Prägungen sind. Es kommt darauf an, wie lange ich schon nach diesen alten Prägungen lebe, wie stark das von außen bestärkt wird. Also wenn ich in einem Umfeld lebe, das meine alten Prägungen immer noch verstärkt, dann ist es natürlich für mich schwieriger, da das loszulassen. Ja. Aber es ist machbar.
Wären so Triggerpunkte da auch ein guter Hinweisgeber?
Ja, genau. Also ein Umfeld kann ja ein Trigger sein. Ja. Und das meinst du, ne? Also
Meint es tatsächlich noch anders? Also, es gibt ja, also jetzt, wenn ich auf das Coaching gehe und ich weiß, dass die therapeutische Arbeit sehr, sehr davon abzugrenzen ist von der Coaching-Perspektive, aber im Coaching hast du häufig, dass du quasi, wenn du merkst, dass sich Personen triggern oder dass sich ein Verhalten triggert, und du da in eine ungute Situation kommst oder in eine Situation, wo deine Emotionen dir sagen, dass da ist was auffällig, da sage ich jetzt mal ganz neutral. Dass man sich dann auch teilweise fragt, warum habe ich jetzt quasi die Emotionen? Ist das jetzt beispielsweise, kollidiert das mit meinem Wertesystem oder ist das vielleicht etwas, was der andere sich erlaubt, aber ich mir nicht?
Ja.
Also dieses, und tatsächlich, wenn ich jetzt auf eine Gesellschaft gucke, dann passiert da häufig dann eine Abwertung und dann wird dann quasi also nehmen wir mal an, jemand, ich mache ein schönes Beispiel von meinem Großvater, der ist im Krieg geboren worden und immer wenn der früher jemanden sah, der irgendwo saß, dann sagte der, oh, guck dir die Nichtsnutzer an. Weil die Option, dass man sich irgendwo hinsetzen kann und genießen kann, die hatte er für sich nicht, hat er sich nicht erlaubt und hat gleichzeitig die anderen verurteilt. Und ich habe mich dann häufig gefragt, ist das das gewesen, was er sich selber nicht gegönnt hat? Oder hat er sich es einfach nur anders genommen? Und gleichzeitig war das ja so eine, ist das eine schöne eindringliche Art, wo ich die These wagen würde, dass er sich das nicht erlaubt hat und es ihn deshalb getriggert hat.
Ja,
Weil seine Welt wurde nicht schlechter, wenn andere Leute da gesessen haben und sich erholt haben oder ausgeruht haben.
mit Sicherheit hat er sich das nicht erlaubt und ist vielleicht so ein verstecktes Bedürfnis irgendwie gewesen, das auch irgendwie zu dürfen, hat sich das aber nicht erlaubt. Es ist aber auch oft so, dass wir irgendwann tatsächlich daran glauben, dass es nur so richtig ist und nicht anders. Weil wir dieses Bedürfnis, jetzt wenn wir in diesem Beispiel bleiben mit deinem Großvater, wir haben dieses Bedürfnis nach Ruhe, ja, und mal nichts tun, so weit verdrängt und vergraben, dass wir irgendwann gar nicht mehr drankommen. Ja, und dass sich das so anfühlt, als hätten wir dieses Bedürfnis überhaupt nicht. Und das bedeutet, die Einsicht ist überhaupt nicht da, dass ich ein Mensch bin, der auch dieses Bedürfnis hat. Ja, das macht natürlich die Verarbeitung besonders schwer, weil der Mensch muss ja, also der Mensch verändert Dinge ja nur, wenn er eingesehen hat, dass das, was er bisher gemacht hat, nicht gut für ihn war. Und wenn diese Einsicht erst gar nicht da ist, dann wird es besonders schwer, weil die Eigenmotivation einfach fehlt, ne? Aber das ist so das Dramatische daran, dass ich irgendwann, also dass ich meine Bedürfnisse so weit verdrängt habe, dass ich selber dran glaube, dass ich dieses Bedürfnis überhaupt nicht habe. Das ist, finde ich, irgendwie so besonders traurig, ja.
Wie gehst du denn mit PatientInnen um, die in so einer Situation sind, also die ein Bedürfnis so tief vergraben haben, dass sie glauben, dass sie es gar nicht hätten? Die Antwort auf meine Frage und viele weitere spannende Impulse von Nassim bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.